Heute habe ich mit Florian Bollig einen ausgewiesenen Sicherheitsspezialisten zu Gast. Und er bringt seine Spezialisierung wie folgt am besten selbst auf den Punkt. Aus einem breiten Erfahrungsschatz hat sich ein klarer und leidenschaftlicher Fokus auf die sichere und rechtskonforme Umsetzung von Veranstaltungen entwickelt. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Daniel Müller leitet er die Wasibeko GmbH, deren Name sich zusammensetzt aus Veranstaltungssicherheit, Beratung, Konzept und Koordination. Ja, Wasibeko, ganz einfach abgekürzt. Ihr gemeinsames Credo lässt sich auch zusammenfassen unter mit Kreativität, Persönlichkeit und Spaß lässt sich so das Unmögliche möglich machen. Richtig möglich war es uns während des Gesprächs leider nicht, immer darauf zu achten, wie laut es um uns herum ist. Wir waren im wunderbaren Areal Böhler, hatten aber auf einmal massive Bauarbeiten vor dem Fenster und haben es irgendwie nicht geschafft, Pause zu drücken und eine alternative Location zu suchen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir unterhaltsam und spannend genug bleiben im Gespräch, als dass du die kurzen Phasen einer Unruhe im Hintergrund nicht überstehen könntest. Wenn es dir gefällt, vergiss nicht, den Abo-Knopf in der Streaming-Plattform deiner Wahl zu drücken und ich freue mich auch über das Weiterempfehlen an Freunde und Bekannte. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Heute ist der Donnerstag, der 22. Februar 2024. Wir sitzen hier auf dem Areal Böhler in einem sehr schönen Besprechungsraum mit Blick auf diese tollen alten Hallen. Und ich sage herzlich willkommen zu meinem heutigen Gast, Florian Bollig. Herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Trotz einiger Hürden haben wir es jetzt endlich geschafft, was mich sehr glücklich macht.
Ja, so ist das. Also das ist ja letzten Endes die Herausforderung dieser zweiten Staffel. Die erste war ja komplett remote.
Ja.
Alle saßen zu Hause. Man konnte eigentlich rund um die Uhr einfach irgendwas ausmachen. Und jetzt haben wir zum Glück alle mehr zu tun. Und dann ist das einfach so. Und das ist auch gut so.
Das ist gut so, genau.
Klasse. Ich würde total gerne bei dir mit einem Elevator-Pitch anfangen.
Okay.
Sagt dir der Begriff was?
Ja, der sagt mir was, ja.
Also du stellst dir jetzt einfach mal vor, wir kommen so zusammen, dass du an meinem Namensschild im Aufzug siehst, oh, für den Typen könnte ich interessant sein, das könnte irgendwas geben mit uns jobmäßig. Ich nutze jetzt mal die nächsten 10 Stockwerke. Um mal kurz zu erklären, übrigens, ich mache das und das und das macht mich aus. So, ganz kurz und dann steigen wir zusammen aus und weiter ins Gespräch ein.
Ja, das ist eine spannende Aufgabenstellung. Ich muss kurz nachdenken.
Ja, wir warten ja noch auf den Aufzug.
Wir warten noch auf den Aufzug.
Macht gleich Pling, genau. Und dann geht's los.
Ich glaube, das Spannende an dem, was ich oder wir so tun, ist, wir wollen es einfach mal richtig machen. Und darüber könnte man reden, was das Richtige denn ist. Und wenn ich jetzt vom jetzigen Zeitpunkt aus gucke, könnten wir uns darüber austauschen, dass eine wichtige Basis meiner Arbeit und unserer Arbeit ist, authentisch zu sein. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, hier heute teilnehmen zu können. Und wie unsere Arbeit, aber auch unser ganzes Leben auf ein Wertebild stellen. Und das ist auch etwas, wo wir uns vielleicht schon kennenlernen könnten, wenn wir jetzt nicht gerade auf den Aufzug warten. Und das sind Aspekte, die uns, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Und ich auch in meinem Leben immer wieder festgestellt habe, das sind die interessanten Menschen, wo man auf eine Authentizität kommt. Im Kern wollen wir Probleme lösen. Wir wollen Lösungen finden, wir wollen gar nicht so sehr was verkaufen. Und das hat mich dazu angetrieben, ein eigenes Unternehmen darum zu bauen, um diesen Gedanken, Probleme zu lösen. Und am Ende des Tages beschäftigen wir uns mit Veranstaltungen, wie man sie sicher machen kann. Mhm. Das ist so der Kern dessen, was wir tun.
Die 10 Etagen sind vorbei. Wir müssten jetzt eigentlich auseinandergehen. Aber ich finde es sehr interessant, dass du dich um die Sicherheit bei Veranstaltungen kümmerst. Das war jetzt ja quasi das Ankommen in der 10. Etage. Ja. Drum lass uns gemeinsam hier mal aussteigen und weitersprechen. Und da können wir auch super den Bogen finden zwischen deinem ersten Satz. Du nutzt die Chance, es jetzt richtig zu machen. Und dann dem letzten, eben halt das mit einem eigenen Unternehmen in Richtung Veranstaltungssicherheit. Das ist ja auch eine Entscheidung. Also du könntest es dir ja auch leichter machen. Du hast ja auch früher andere Sachen gemacht. Du hast dich um Lampen gekümmert und um Kabel und was auch immer. Jetzt kümmerst du dich wirklich darum, dass den Leuten, die auf der Veranstaltung sind, später alles okay ist mit denen. Startschuss. Wir sind angekommen, wir sind raus aus dem Zeitdruck irgendwie. Was ist deine Motivation da dran? Was ist das, was dich da dazu treibt, genau das zu deinem beruflichen Inhalt zu machen?
Das ist eine spannende Frage, weil die mich in letzter Zeit auch immer wieder häufig beschäftigt. Um das aufzugreifen, was du gesagt hast, man könnte es ja auch anders machen. In so stillen Momenten, wenn mir alles zu viel wird, denke ich mir, okay, ach, so ein festangestellter Job irgendwo, eigenes Meisterkabuff. Machst du deine Dinge, lässt dich nicht so viel stressen. Das wäre was. Und dann kommt meine Frau und dann sagt er, nee, das bist du aber nicht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich irgendwann gesagt habe, ich habe große Lust, ich brenne dafür, was Eigenes zu entwickeln. Mhm. Da kommt die Motivation ins Spiel. Andere spiegeln mir das, nee, du bist nicht der Typ, der sich irgendwie ruhig in die Ecke setzt. Das kann ich gar nicht so gut. Bin eigentlich immer gerne beschäftigt. Und dann war es in meiner Karriere im Endeffekt, in meinem Lebensweg, so eine ganz tolle Erfahrung. Sagen, ah, guck mal, ich muss nicht anderen Leuten erklären, wie sie es besser machen, sondern ich muss erstmal selber versuchen, es besser zu machen, indem ich meine eigene Welt entwickle. Mhm. Angefangen davon mit all den organisatorischen Themen, die so eine Firmengründung mit sich bringen. Wir haben eine GmbH gegründet vor 3 Jahren, mittlerweile 4 Jahren. Und dann aber auch zu sagen, was ist eigentlich unser Produkt? Was wollen wir eigentlich machen? Mhm. Und das war, am Anfang war das so eine theoretische Liste. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir können da ganz viel gestalten. Ich sage auch mal, Sicherheitsmanagement ist ein total kreativer Bereich. Das finde ich total schön. Wir können uns eine Lösung überlegen und die ausarbeiten. Und da sind wir noch mittendrin. Ich hätte gedacht, wir sind damit schneller, aber wir sind mittendrin im Lösungen ausarbeiten. Und mein persönlicher Antrieb ist genau das, gut zu machen. Nicht mit Workarounds ranzugehen, nicht immer 5 gerade sein lassen, muss man auch mal, aber sagen, ey, was ist denn das Ziel und wie kommen wir da hin? Und daraus sind auch ganz spannende Vertrauensverhältnisse zu anderen Menschen entstanden. So, weil man gemerkt hat, okay, wir haben so denselben Wertehorizont, wir haben so denselben Antrieb, an der Lösung zu arbeiten. Mhm. Ja.
Manchmal klingt es ja ein bisschen zynisch, wenn man die Vorkommnisse rund um die Love Parade in Duisburg versucht, mit was Positivem in Verbindung zu bringen, weil leider da was passiert ist, was wir ja immer versuchen zu vermeiden. Da sind wirklich Menschen extrem zu Schaden gekommen. Es sind Menschen gestorben, es sind Menschen sehr stark zu Schaden gekommen. Und kann es aber nicht sein, dass auch letzten Endes das ein Schock war, der im Nachhinein auch für viele positive Impulse gesorgt hat? Dass man einfach einen Türöffner hat, dass man einfach anders auch wahrgenommen wird, wenn man jetzt auf einmal hingeht und sagt, ey, das sind alles Bauzaunelemente. Klar, du kannst die jetzt hier einfach die nächsten 3 Kilometer irgendwie hinschmeißen, irgendwie, wie man es immer gemacht hat. Aber es macht auch Sinn, mal zu überlegen, was macht denn das mit den Menschen später, die da eigentlich irgendwie entlang sollen?
Es war in jedem Fall eine Zäsur in der Branche, das wird, glaube ich, jeder sofort bestätigen. Für mich war es eine extrem persönliche Zäsur auch, weil ich habe 2 Jahre in Essen und Dortmund war ich Teil des Licht-Operator-Teams. Wir waren also bei der Love Parade wirklich vor Ort und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und tatsächlich war es dann so, in Duisburg haben wir den Auftrag nicht bekommen, weil unser Auftraggeber gesagt hat, nee, ich mache das in Rahmenbedingungen nicht. Mhm. Und dann sitze ich zu Hause und mein Kumpel, mit dem ich damals Ein lieber Freund, der Martin Konrad aus Aachen, der rief mich dann an, Alter, weißt du, was da gerade passiert? Und das war so eine ganz persönliche Zäsur. Wir waren da, aber in diesem Jahr eben nicht. Und jetzt passieren da Dinge in der Veranstaltung, die wir uns auch ein Stück weit gefragt haben, wie geht es damit jetzt weiter? Da muss man aber dann auch sagen, neben der persönlichen Erfahrung, die durchaus überraschend intensiv war, ja, so funktioniert die Welt manchmal. Wir müssen lernen aus Fehlern. Das ist das einerseits Schmerzhafte, das mal auszusprechen. Und ich habe die Gutachten und auch die Dokumentationen gelesen und muss sagen, okay, wenn man das so ein bisschen subsumiert, da haben wir alle noch, auch noch wirklich viel Glück gehabt. Das hätte auch noch eine Null hinten dran sein können. Aber wir müssen bereit sein, daraus zu lernen. Und das funktioniert an einem Steckenpferd, wo ich sehr tätig bin, neben der Besuchersicherheit, ist ja auch im Arbeitsschutz. Da ist es auch lange Jahre so gewesen, dass man halt gesagt hat, okay, da ist jetzt was Schlimmes passiert, da müssen wir mal was machen. An der Maschine ist jetzt der 5. Unfall. So. Das sind die Lerneffekte. Auch in der Versammlungsstättenverordnung sind ja auch Lerneffekte eingeflossen aus tragischen Unglücken, immer wieder. Und diesen Impuls sollte man, glaube ich, jetzt wirklich aufnehmen, sagen, okay, einerseits müssen wir das machen, das ist unsere Pflicht, daraus zu lernen als Veranstaltungsplaner, als Verantwortliche. Aber andererseits können wir auch den nächsten Schritt machen und sagen, wie können wir denn präventiv daran gehen? Das ist das, was im Arbeitsschutz die Kultur der letzten Jahre ist, auch nicht zuletzt durch die europäische Richtlinienkompetenz, zu sagen, okay, wir wissen, wir können aus Fehlern lernen, aber bitte lass uns doch mal noch mehr da reingucken, wie wir Fehler vermeiden können. Großer Teil unserer Netzwerk, mit dem wir eng arbeiten, basiert auch auf Da basiert die Arbeitsbeziehung auch auf dieser Identifikation, zu sagen, okay, wir wollen noch mehr reingehen, bevor überhaupt ein Fehler passiert. Wir wollen eine Veranstaltung ganzheitlich angucken. Wir wollen vor allem auch, was mir immer mega wichtig war, nicht zu sagen, wir machen Papiere und dann that's it, ist genehmigt, Papier ist abgelegt, sondern wie schafft es dieses Papier in die Umsetzung? Und das sind eben auch Fehler, die wir aus der Love Parade halt lernen können. In der Theorie war das vielleicht genehmigungsfähig, das kann man diskutieren. In der Praxis hat es an allen und Ecken einfach an der gelebten Sicherheitskultur geschadet. Und das ist für mich eigentlich die Hauptwahrnehmung an der Stelle. Wir müssen über gelebte Sicherheitskultur reden.
Das ist für mich die perfekte Überleitung zu einem konkreten Beispiel, weil ich hatte nämlich das große Vergnügen, letzten Herbst im Rahmen der IBIT-Fachtagung in Köln, einen Vortrag von dir zu hören. Ja. Und ich glaube, der ging eine Dreiviertelstunde. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, hier den komplett zu wiederholen, was du wahrscheinlich aus dem FF könntest, so wie ich dich einschätze.
Ja, ja.
Aber wenn du versuchst, das einzudampfen, letzten Endes, wir sitzen in der Venue, um die es geht. Es war, glaube ich, ja das Motto, ich habe den genauen Begriff nicht mehr griffbereit, aber es ging ja darum, was passiert, wenn ich ein Areal habe, wo ich verschiedene Versammlungsstätten habe und natürlich ganz unterschiedliche Nutzungen, die parallel zueinander laufen. Wie beeinflusst sich das alles und wie kann ich eben dann halt in dieser gelebten Fehlerkultur präventiv damit umgehen, dass das trotzdem sicher alles läuft. Also als grober Einstieg.
Ja.
Ich fände es klasse, wenn du das noch mal kurz hier umreißen kannst, weil das fand ich ein fantastisches Beispiel, wo du ja auch die letzten Jahre mit deinem Kompagnon, dem Daniel Müller, sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt hast, oder?
Ja, genau, das ist es. Es ist Herzblut, weil wir immer von Anfang an, ich bin jetzt seit 8 Jahren grob hier involviert in verschiedenen Konstellationen und immer am Ball geblieben. Und ich habe gemerkt, okay, hier ist Potenzial. So, und dann habe ich am Anfang, bin ich auch sehr impulsiv an Dinge rangegangen, habe irgendwie gemerkt, okay, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. Habe gesagt, komm, wir setzen das jetzt direkt in die Praxis um. Und ich muss sagen, am Ende ist es ein großer Lerneffekt über Change Management, wenn man so will, über Veränderungen in Unternehmen, in Strukturen geworden, der auch im Umkehrschluss das Bild unseres Arbeitens ganz massiv geprägt hat. Wie können wir denn das erreichen, die gelebte Kultur? Wir haben angefangen, Sicherheitskonzepte zu schreiben. Wie schaffen wir es jetzt, dass die akzeptiert, verstanden, in den Feedback-Prozess gehen? Und darüber haben wir eigentlich neben dieser fachlichen Arbeit, die man so oder so tief treiben kann. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt ja nicht das eine Sicherheitskonzept. Ganz viel über Menschen und deren Beziehungen untereinander gelernt. Auch selber über die eigenen Fehler, über die eigenen auch positiven Aspekte, die Impulse, die wir mitgeben. Und ich glaube, das ist das, was wir letztendlich zur Basis dessen getan haben, was wir hier tun, zur Basis identifiziert haben, um es mal so zu sagen, das haben wir herausgefunden, okay, darum geht es eigentlich im Kern. Wir wollen Dinge, wie Menschen miteinander arbeiten, verändern und das konzeptionell festhalten. Ja, und daraus ist, ich habe das, glaube ich, im Vortrag auch gesagt, ich habe immer mehr Fragen gestellt, wie ist denn das hier, wie machen wir das, wo ist die Brandschutzordnung, wo ist die Genehmigung, wer ist denn dafür zuständig, bis es dann irgendwann auch durchaus mal entnervt hieß, ja, dann liefer die Antworten. So, mhm. Ja. Und daraus ist ein Auftrag, das hatte ich auch nie vor Augen gehabt, dieses große Vertrauen, das dann wirklich gemeinsam auch zu entwickeln. Das ist so ein bisschen dann durch Zufall entstanden, indem es hieß, ja, okay, dann knie dich da rein. Du bist nicht im Alltag, du kannst dich ein bisschen raustun, kannst sagen, okay, ich überlege mir das mal konzeptionell. Und wir haben halt auch festgestellt, dass es ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, die, wenn man über Veranstaltungssicherheit redet, man nicht so als erstes auf dem Schirm hat. Mhm. Die Wechselwirkungen mit den verschiedenen Mietverhältnissen in so einem Areal, in so einem kleinen Dorf aus verschiedenen Interessen. Ja. Mhm. Und das hat es zu einer wirklich spannenden Herausforderung gemacht. Und ich kann alle Leute, die sich mit Veranstaltungssicherheit beschäftigen, auch immer einladen, mal über den Tellerrand zu gucken. Ne? So Dinge, die passieren, die man erstmal nicht erwarten würde, die man dann aber einordnen muss und sagen muss, okay, wie gehen wir denn mit Ereignissen um? Wie finden die Berücksichtigung in unserer täglichen Praxis? Und das bedeutet, man muss viel miteinander reden und es dann in eine Struktur gießen, die man nicht aus dem Regal ziehen kann. Ne? Mhm. In der Meisterschule damals war das immer so der hehre Wunsch, oh ja, kriegen wir jetzt für alles Checklisten.
Oh,
so, ne? Und dann können wir das alles abarbeiten. Und dann ist das nach Standard. Ne? Und ganz am Anfang, da erinnere ich mich immer noch, die Kollegen von Winkler haben mir irgendwann mal ein T-Shirt geschenkt, der BGVC Bollig, das fand ich immer ganz lustig. Weil ich den Ruf hatte, okay, ich bin so total gesetzeskonform und so. Ne? Und das war auch mein Antrieb, sagen wir wollen es richtig machen. Mhm. Mittlerweile habe ich aber gelernt, dass das richtig auszuarbeiten, was ist denn richtig, sehr von den Menschen, den Beteiligten und der Situation auch abhängt. Ne? Mhm. Das macht es dann kreativ. Da sind wir hier. Das war jetzt nicht ganz stringent am Vortrag, aber ich glaube, den fachlichen Teil, den kann man dann auch entsprechend beim IBIT nochmal nachgucken oder ich, wer will, kann sich gerne an mich wenden. Aber so, das ist so der Antrieb dahinter gewesen, auch die persönliche Entwicklung über die Jahre, die ganz anders verlaufen ist, als ich das, glaube ich, vor 8 Jahren noch gedacht hätte. Ne? Aber positiv. Ne?
Ich hatte auch eine Phase, da habe ich Checklisten magnetisch angezogen. Ja. Ich hatte so viele Ordner irgendwann mit Checklisten und ich glaube, wenn ich jetzt auf meine aktuellen Verzeichnisse zugreife, da gibt es keine mehr davon, weil ich einfach festgestellt habe, die Erfahrungswerte sind wahnsinnig wichtig, die Grundlagen sind wahnsinnig wichtig, dass man einfach weiß, okay, das steht in dem und dem Gesetz, das kann ich in der und der Verordnung finden, da kann ich vielleicht den und den Spezialisten mal dazu befragen, aber die ultimative Checkliste gibt es eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja, und das wird spätestens dann bestätigt, wenn man anfängt, mit Juristen zu arbeiten, wo man denkt, ah ja, das ist eine ganz klare, geregelte Welt. Und alle Juristen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, so sehr ich sie schätze, haben mir immer wieder bewiesen, naja, Recht behält, wer am besten das argumentieren und überzeugen kann. Ne? Das ist nicht immer dasselbe. Ne? Also das einerseits die rechtliche Grundlage, die man verstehen muss, aber dann kann man sie auslegen. Die Corona-Pandemie hat das ganz intensiv gezeigt. Ja, da haben wir alle Hygienekonzepte geschrieben, bis es uns zu den Ohren rauskam. Aber da haben wir auch mit den Behörden zum Beispiel ganz, ganz interessante Dialoge darüber geführt, auch konstruktive Dialoge, gerade auch hier, wie man etwas zu interpretieren habe, weil denen auch die Checkliste fehlte. Und dann mussten wir sagen, okay, das ist ein Konsens, da können wir sagen, das Ziel, was wir erreichen wollen, ist relativ simpel. Mhm. Ja, wir wollen Schutz vor Infektionen, Schutz vor Übertragung gewährleisten, wie kommen wir denn da hin? Und wenn man dann sagt, okay, wir können das gemeinsam interpretieren, haben ein gemeinsames Bild davon, da liegt die spannende Musik und das kann man eben nicht in der Checkliste abbilden. Das gibt gute Momente, wo man eine Checkliste mal brauchen kann, aber das ist dann fast so mehr im Bereich Projektmanagement. Habe ich alles beleuchtet und wie ich dann beleuchte, ist eine individuelle Kunst so ein bisschen.
Interessanterweise habe ich in letzter Zeit wirklich relativ häufig ChatGPT genutzt als Sparring-Partner, wenn es darum ging, bestimmte Prozesse mal nochmal aufzurollen.
Okay. Mhm.
Aber tatsächlich einfach wahrscheinlich aus der Situation, dass ich oft halt als Freelancer irgendwie so alleine am Schreibtisch sitze und mir der Austausch irgendwie gerade fehlt oder so. Ja. Aber ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Es ist natürlich so, das ist alles jetzt nicht unbedingt rechtssicher oder stringent, aber die Art und Weise, wie einem dann irgendwie auch nochmal Sachen reingespielt werden, fand ich sehr interessant.
Ja.
Also gerade wenn es um so Abläufe geht und so diese ganzen logischen Sachen, sag ich mal. Aber es ist ja nicht immer nur die Logik. Es ist ja ganz, ganz viel in unserem Fall auch Emotionen. Es ist gewolltes Fehlverhalten, Stage Diving, Moshpits vor irgendwelchen Riesenbühnen oder was auch immer, irgendwie sowas, die dann natürlich zu ganz anderen Situationen führen können. Kann man sagen, dass letzten Endes auch in der Sicherheitsplanung wahnsinnig wichtig die kommunikativen Fähigkeiten sind?
Ja, absolut, absolut. Das ist mit eigentlich eines der entscheidenden Kriterien, wie gut kann ich meine Message rüberbringen. Mhm. Wir haben immer wieder das Problem, das ist so eine Diskrepanz, die gibt es im Arbeitsschutz, die gibt es in der Besuchersicherheit gleichermaßen. Einerseits die rechtssichere Dokumentation ist schnell sehr umfänglich. Mhm. Das kriege ich aber auch in der Kürze der Vorbereitung einer Veranstaltung nur ganz selten transportiert. Mhm. Ein viel diskutiertes Thema ist, wie lang muss ein Sicherheitskonzept sein? So, und da habe ich auch lernen müssen, ein gutes Buch wird nicht an einem Tag geschrieben. Das dauert erstmal, bis man ein gutes Konzept geschrieben hat. Und die richtig große Kunst ist dann, subsumieren zu können und kommunikativ auf den Punkt zu kommen. Da stehen jetzt 100 Seiten, aber die wichtige Message für dich, Rüdiger, für dich, Daniel, ist an der und der Stelle dieses Vorgehen, wenn das und das passiert. Das heißt, also rauszukriegen, was ist eigentlich der Kern, ist ganz entscheidend unter dem Aspekt Zeitdruck, aber auch Verständnis. Wir reden ja, ich habe zu Daniel und zu meinem Kollegen immer gesagt, wenn die das alle schon wüssten, müssten wir ja nicht mit denen arbeiten. Das ist so, warum machen die das noch nicht richtig? Okay, entweder haben wir es nicht gut erklärt oder sie brauchen vielleicht uns einfach, damit wir es mit ihnen erarbeiten. Und das hat man natürlich mit Veranstaltern, mit Kunden, die einen ganz anderen Fokus haben. Die wollen ja gerade jemanden, der sie entlastet. Und der dann die Kernmessage rüberbringt. Ne? Mein lieber Kollege Jens Krause hat das damals so schön immer gesagt, du musst eine Geschäftsführungsvorlage schaffen. Mhm. Du musst auf einer Folie darstellen, wie die Entscheidung ist, was zu tun ist. Gegebenenfalls auch, was sie kostet. Und das war für mich tatsächlich prägnant, weil ich, wie Menschen, die mich kennen, wissen, manchmal dazu neige, auch sehr viele Worte zu verlieren. Ne? Aber sich dann zu disziplinieren und zu sagen, okay, was ist die Kernmessage? Ne? Ich habe lange in der Pharmaindustrie gearbeitet und da war es auch ganz spannend zu sehen, wie so strategische Papiere erstellt werden oder Präsentationen. Und da gab es einen schönen Satz, der mich sehr geprägt hat, von einem dieser strategischen Coaches, die mit den Kunden gearbeitet haben und die Präsentationen auch während der Proben angepasst haben. Mhm. Er hat gesagt, okay, du hast das jetzt hier alles auf 20 Folien aufgeschrieben, das ist schon gut. Wenn du 10 löscht, also die Hälfte, dann ist es sehr gut. Mhm. Und das war so ein Eye-Opener auch für mich, zu sagen, wenn ich das kommunikativ beherrsche, den Fülltext wegzunehmen, und das ist wirklich nicht leicht, dann kriege ich auch mein Anliegen transportiert. Dann kriege ich auch einer Behörde klar gemacht, was ich jetzt erreichen will. Mhm. Ja.
Sagt dir der Begriff der Paper Mills was?
Nicht wirklich. Nee, musst du mir ein bisschen erklären.
Das sind Agenturen, die für dich Dokumente erzeugen. Mhm. Und das heißt, du hast jetzt eine These und du möchtest, dass diese These sich im Netz verbreitet.
Oh ja.
Und dann geht es ja nicht nur darum, das über jetzt irgendwelche Posts zu machen oder sowas. Du brauchst ja auch Dokumente dafür.
Ja.
Und da gibt es wirklich Agenturen, da kannst du zum Beispiel sagen, ich bin Wissenschaftler, ich habe jetzt wissenschaftlich belegt, hier steht uns eine Orchidee gegenüber, dass bei Orchideen das und das irgendwie passiert. Und das kann totaler Bullshit sein. Ja. Und dann gibst du $5,000 aus dafür und die machen für dich dann 280 Publikationen mit deiner These, die sie weltweit veröffentlichen, in allen Medien. Und das kann totaler, wie gesagt, totaler Humbug sein, irgendwie sowas, aber du bist präsent. Und das ist im Endeffekt verteilt letzten Endes. Es ist platziert, es kriegt einen Wert.
Das kann also, ich noch nicht, ja.
Aber total, das ist total krank. Total ja, krank.
Aber das wäre vielleicht was für die Lobbyarbeit in unserer Branche, dass wir wahrgenommener werden, ja. Ne? Wir sagen, okay.
Ja, können wir eine Spendenaktion machen und sagen, okay, jetzt verteilen wir mal diese Thesen.
Ja, wir müssen überlegen, was unsere These ist. Ich würde vielleicht sagen, Events machen glücklich und das muss man mal in die Welt raushauen und dann kriegen wir eine andere Wahrnehmung.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich will noch mal zu diesen 10 Seiten zurückkommen, von wegen des Eindampfens. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende, weil was wir ja alle erleben, das haben wir auch während der Corona-Pandemie erlebt, jedes Mal, wenn dann wieder so eine neue Musterverordnung rauskam, oder sie hießen ja nicht Musterverordnung, sondern Corona. Halt eine neue Verordnung, dann hat man hier ein Komma verändert, dann hat man da was verändert, aber man musste da sich komplett durcharbeiten, alle haben angefangen zu interpretieren oder so, aber bringen tut das ja nichts letzten Endes. Es ist ja viel besser, direkt zu sagen, so, das ist geändert, das ist nicht geändert, das muss jetzt mal verstärkt werden.
Ja.
Und dann, wie du sagst, auf eine so eine Folie irgendwie sowas, das ist die hohe Kunst eigentlich.
Ja. Ich weiß noch, dass ich ein Telefonat mit dem Falco Zanini darüber hatte, warum das Ministerium nicht in der Lage ist, einen Gelbseitentext rauszubringen, einen Änderungstext. Das war am Anfang war das genauso. Man hatte ich habe zwei Bildschirme gehabt und die beiden Texte nebeneinander gelegt und gesagt, was hat sich verändert? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, er hatte damals auch eine Mail geschickt. Ich habe hier mit der Behörde gesprochen, gesagt, uns ist das nicht möglich. Wir möchten das gerne als Eingabe haben, dass man beide Varianten nebeneinander legen kann. Und das ging dann irgendwann, dann wurde es leichter zu sagen, okay, das ist tatsächlich die Änderung. Wir haben es dann für die Kunden immer noch aufbereitet in PowerPoint und gesagt, so, das ist für euch die Message hier. Und was mich daran fasziniert hat, ist, wir unterhalten uns als Unternehmen, aber für mich auch als Antrieb ist es ganz wichtig, darüber zu reden, ganz oft darüber, wie wollen wir arbeiten. Wir haben letztes Jahr haben wir ein Coaching-Prozess angefangen, der jetzt über ein paar Jahre gehen wird, wo wir auch darüber reden wollen, wie wir arbeiten wollen, wie unsere Vision ist. Tatsächlich eines der Dinge, die sich verändert haben durch die Firmengründung, auch durch die Tatsache, was Eigenes machen zu können, ist ganz viel darüber nachzudenken, was ist jetzt eine gute Plattform? Muss ich dem Kunden noch eine Dropbox, noch ein Google Drive, noch ein SharePoint geben? Muss ich mindestens 4 Projektmanagement-Tools beherrschen, damit der Kunde auch sehen kann, ich kann die alle? Muss ich, keine Ahnung, seitenlange E-Mails schreiben oder mache ich eine Nachbereitung in einem PowerPoint-Dokument? Wie mache ich das? Und das hat mich beschäftigt, ich würde sagen, zu gut 40% meiner Zeit momentan immer wieder das konstant zu hinterfragen. Wie mache ich das gut? Ne? Die modernen Tools auch so zu nutzen, dass ich eine Hoheit darüber habe, dass sie sinnvoll sind und nicht einfach nur den Kalender meines Gegenübers überfrachten. Ne? Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Antrieb an der eigenen Arbeit, das konstant zu hinterfragen und zu sagen, okay, so ist es gut oder so hilft es gerade dem Prozess gar nicht. Ne? Das ist, gab es auch einige Begegnungen mit Kunden, wo ich das gemerkt habe, so, okay, wenn wir das jetzt noch mehr vertiefen, dann steigt der komplett aus. Und einer hat es, glaube ich, auch mal gesagt, Leute, ich lerne jede Woche ein neues Software-Tool, weil unser Konzern das so möchte. Jetzt braucht ihr nicht auch noch mit einem um die Ecke kommen. Ich brauche einen Satz, das, was ich entscheiden muss. Da sind wir wieder bei Kommunikation.
Absolut, ja. Die Akzeptanz wird immer geringer, weil alle überfrachtet sind. Ich finde es ganz schrecklich letzten Endes, was mit Microsoft Teams läuft, beziehungsweise ich finde es ganz schrecklich, was mit Microsoft Teams nicht läuft.
Ja.
Weil eigentlich wäre das eine Plattform, die jetzt fast jeder hat, weil fast jeder hat inzwischen einen Account, jeder kann da irgendwie drauf zugreifen, aber ich erlebe es halt immer noch dadurch allein schon, dass der eine irgendwie mit dem Account eingeloggt ist, der andere mit dem und die Accounts dürfen dann nicht miteinander reden und wie auch immer und sowas, man landet dann doch bei so einer marginalen Basisnutzung letzten Endes, anstatt einfach mal zu sagen, ey, das ist zwar jetzt nicht das fanciest Tool alive, aber lasst uns darauf doch jetzt irgendwie beschränken und sagen, wir tauschen uns hier aus. Na, es ist schwierig.
Ja, mir hat dabei geholfen, über die Jahre auch, ich war immer von, natürlich als Veranstaltungstechniker auch so ein gewisser Technik-Nerd. Ich habe mich immer gerne mit Computern, mit IT beschäftigt. Muss aber dann auch sagen, okay, ich kann verstehen, wenn andere Leute das nicht tun, logischerweise, ne? Weil sowas richtig zu konfigurieren, na, wir hatten es gerade auch im Vorgespräch schon mit dem Thema iPhone, wie nutze ich das, sowas richtig zu konfigurieren, ist zeitintensiv, das einmal vernünftig zu machen. Und das wollen manche auch gar nicht oder schaffen es auch gar nicht, weil sie vielleicht die Affinität dafür nicht haben. Das entscheidet aber darüber, wie gut wird unser Prozess, wie gut sind unsere Anknüpfungspunkte. Wenn wir, ich habe einige Freelancer oder auch einige Kollegen, mit denen arbeiten wir jetzt aktiv über Teams in der Projektsteuerung, weil es der kleinste gemeinsame gute Nenner ist, es ist ein gutes Programm. Aber das erfordert erstmal Absprache wieder, wie wollen wir arbeiten. Ne? Und das ist nicht selbstverständlich, zumal die Welt ja immer komplexer wird, wie wir auch schon öfter festgestellt haben.
Ja, ja,
das ist so.
Ja, da war ja eigentlich ein Beschleuniger absolut jetzt auch die Zeit, in der die Schulen nicht in Präsenz liefen. Meine Tochter war in der Phase, meine Tochter macht jetzt gerade Abitur, also die war ja da praktisch genau in der Phase, wo im Endeffekt durch diese Schulschließungen auch irgendwelche alternativen Tools dann genutzt werden mussten.
Ja.
Ich finde es allerdings total erschreckend, dass jetzt nichts, also so zumindest von dem, was ich bei meiner Tochter da mitbekomme, nichts davon irgendwie Bestand hat.
Oh,
also
ja.
Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ach wie geil, die können jetzt damit umgehen. Jetzt könnten wir ja mal anfangen, ihnen das beizubringen. Jetzt könnten wir ja völlig plattformunabhängig einfach mal sagen, jetzt findet so eine digitale Grundbildung statt. Irgendwie.
Ja. Mhm.
Aber wird erstmal nicht gebraucht. Jetzt geht's bitte schön hier zurück zu den ausgegebenen Büchern und.
Da ist der Mensch halt Gewohnheitstier. Ne? Mhm. Und ich finde es einen ganz interessanten Aspekt an der Stelle zu sehen. Wir reden ja viel über Digitalisierung, über Software. Und ich habe am Anfang, habe ich auch jetzt hier im Ariel Böhler gesagt, okay, wir haben eine Software, die ist super, die kann das alles. Und dann hat es ein paar Jahre gebraucht, bis ich kapiert habe, okay, ja, das ist das eine. Die Software kann bestimmt ganz viel. Mhm. Aber in letzter Zeit bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, okay, wir müssen auch den Prozess um die Software drumherum denken. Weil das ist das Miese. Wenn ich eine Software habe, dann fragt die mich, wie ist denn deine Eingabe und deine Ausgabe? Ne, so am Ende des Tages. Wir haben viel auch Softwareentwicklung mitgemacht und eng mit einem Entwickler zusammengearbeitet und dann eben uns mit dieser Frage gestellt, was ist denn der Prozess, den ich abbilden will und an welcher Stelle kommt die Software zum Tragen? Kann man bei Teams auch genauso gut sagen. Ne, wenn der Prozess, die Terminorganisation, das Abarbeiten von Aufgaben drumherum keine gelebte Praxis ist, dann habe ich durch die Software nichts gewonnen. Ich mache es eigentlich nur noch greifbarer, dass es da eine Lücke gibt. Und da setzen wir auch ein Stück weit an und das hat uns viel beschäftigt. Wenn wir feststellen, dass eine Lücke, dann müssen wir auch erstmal die Lücke drumherum anschauen, müssen sagen, okay, da wird was nicht richtig dokumentiert in der Software, woran liegt denn das? Das liegt selten daran, dass die Leute keine Lust dazu haben, sondern es liegt oft darum, dass die Rahmenbedingungen vielleicht nicht da sind. Dass es gar nicht so gewohnt ist, in To-Dos zu arbeiten, in Projektmanagement-Prozessen zu denken. Oder dass schlicht die Zeit dazu fehlt. Ne? Und das ist, wenn ich über gelebte Kultur sprechen will oder gelebte Sicherheitskultur, werden manche Softwareprodukte als das Allheilmittel verkauft. Also damit geht das jetzt super. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Prozess drumherum funktioniert, sodass ich diese Kultur nutzen kann, um die Software wirklich einzubinden. Und das ist eine große Erkenntnis gewesen für uns, damit anders auch umzugehen, wenn wir das erreichen wollen. Wenn wir wollen, dass die Leute das aktiv nutzen, müssen wir das mitdenken.
Ich bin ein totaler Freund von Ressourcenmanagement. Das heißt, wenn du Tools hast, wo du einfach sagen kannst, ich kann auf die und die Ressourcen zugreifen, das können Maschinen sein, das können Flächen sein, das können natürlich auch Personen sein. Und die plane ich jetzt in Abläufen. Und ich habe mich lange gefragt, warum die Akzeptanz eines Personalressourcenmanagements in Software so granatenmäßig negativ ist, bis mir klar wurde, warum. Es gibt eigentlich zwei Extreme. Es gibt diejenigen, die eh permanent überlastet sind, weil alles bei ihnen landet. Die sind meistens dann genau an dem Punkt, dass sie sagen, bleib mir bloß weg mit irgendwie noch was, wo ich mich eintragen muss oder wie auch immer und sowas, mache ich nicht. Und es gibt auf der anderen Seite der Medaille nämlich diejenigen, die da total davon profitieren. Weil es diesen Überblick nicht gibt, fällt gar nicht auf, dass eigentlich immer auf der anderen Seite der ganze Workload ist und bei Ihnen eigentlich so gut wie gar nichts.
Ja.
Und wenn du das nämlich vernünftig machst in den Mitteln, die es heutzutage gibt und einfach sagst, okay, du bildest jetzt mal ab, wer eigentlich wirklich wie viel beisteuert, wer wirklich wie viel präsent ist, wer wie viel To-Dos hat, wer wie viel wirklich auch abarbeitet, dann wird sowas transparent.
Ja.
Und diese Transparenz ist nicht immer gewünscht.
Absolut, das würde ich genauso unterschreiben. Ne? Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der den Gedanken vielleicht noch so ein bisschen ergänzt. Es gibt ganz oft die Situation, gerade wenn wir über einzelne Veranstaltungen reden, alle fangen immer wieder bei Null an. Und ich habe mich so oft gefragt, warum? Im Prinzip müssten wir vor einer konkreten Veranstaltung, wo vielleicht auch alle Beteiligten neu sind, weil die Agentur gewechselt hat, weil neue Gesichter da sind, erstmal einen Workshop machen. Wir haben das tatsächlich auch bei einigen Kunden schon überlegt, zu sagen, wie wollen wir denn arbeiten in diesem Projekt, um die Effektivität nach hinten raus zu steigern. Das ist ja das, was auch gut eingespielte Teams, ne? Du hast auch lange die Gamescom gemacht und ich habe lange in der Pharmawelt mit eingespielten Teams gearbeitet. Mhm. Das macht es aus, man hat das geklärt, man weiß, wie ist ein Termin vorzubereiten, wie ist er nachzubereiten. Mhm. Aber in wie vielen Meetings ich dann sitze und denke, okay, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, es hat keiner Notizen gemacht. Das wird ein spannender Weg. Ne? Und dann vielleicht darüber erstmal zu reden. Ich mache das manchmal auch, weil ich durchaus sehr offen kommunizieren mag. Sag, wollen wir das denn festhalten, dass wir uns jetzt Notizen machen, auf die wir uns beim nächsten Mal beziehen können? Mhm. Und da bin ich auch frei. Das kann ja jeder in seiner Form machen. Wenn einer das in Post-its machen will, super. Wenn einer das in sein Handy tippen will, alles gut. Hauptsache er macht's. Mhm. Ne? Weil die Wege können unterschiedlich sein, aber wir müssen uns irgendwie darauf einigen, wo unser Weg zusammengeht. Ne? Und das ist... Mich fasziniert das. Bis hin zu, jetzt überlege ich gerade auch Weiterbildung in dem Bereich zu machen, zu sagen, wie kann ich solche Sachen kommunikativ in Projekten hervorheben und sagen, so, liebe Leute, wir müssen eine Struktur finden, wie wir zusammenarbeiten wollen. Aber in der Eventbranche lernt man das immer wieder, wir fangen bei Null an. Das ist faszinierend, kostet unfassbar viel Geld und Zeit, was gar nicht nötig wäre.
Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil das würde kein Bäcker so machen, das würde kein Zimmermann so machen. Der Zimmermann, der hat seine Gesellen, die Gesellen bringen ein gewisses Grund-Know-how mit, da ist irgendwie klar, ah, das ist die Verbindung XY, die machen wir einfach so, ah, ihr macht die so, gut, drüber gesprochen, lass es ausführen irgendwie. Ja. Aber da haben wir eigentlich diese, ich sag mal, abrufbaren Standards nicht unbedingt etabliert.
Ja, es ist ja auch, was du vorhin sagtest, ne? Manche Leute profitieren auch davon. Wir machen ja letztendlich, machen wir Events auch aus Marketingaspekten, gerade so die B2B-Sachen. Und, aber wir kreieren ja auch Welten, wo auch so ein bisschen Berufsgeheimnis dazu gehört. Ne? Wo man sagt, okay, ich will mir vielleicht gar nicht in die Karten schauen lassen. Wie ich da hingekommen bin, ist so mein Ding. Ne? Aber operativ, wenn wir dann in Richtung Veranstaltungssicherheit denken, ist das total unsinnig. Warum müssen wir die Welt immer neu erfinden? Mhm. Es gibt mögliche Herangehensweisen, auf die man sich committen kann, wo auch ein Abstimmungsprozess dazu gehört. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Ne? Aber im Sinne der Effektivität ist es an solchen Stellen nicht wirklich zielführend, das Geheimniskrämerei draus zu machen. Wir hatten letztens auch im Kollegenkreis, ich glaube, es war im Verband, auch nochmal die Diskussion, warum manche Kunden sicherheitsrelevante Informationen zurückhalten. Das ist keine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ne? Und stört den Prozess, kostet am Ende viel Geld. Ne? Oder führt zu einer Vertragsauflösung, hatten wir mit Kollegen. Einfach mal, wer ist von Verträgen zurückgetreten schon? Haben wir auch gemacht. War die schwierigste Entscheidung, den größten Kunden, den wir hatten, zu der Anfangsphase unserer Firma zu sagen, nee, wir treten vom Vertrag zurück, weil wir keinen Konsens finden. Wir finden keine gemeinsame Herangehensweise, hätten wir uns viel früher schon drüber unterhalten müssen.
Welcher Verband ist das, wenn ich fragen kann?
Ich bin, also wir als Unternehmen sind im Bundesverband Veranstaltungssicherheit und auch im VPLT. Und ja, das sind die beiden Welten. Ja.
Also was ich ja finde, ich habe das irgendwann mal grundkursmäßig gelernt, ein Event heißt Event, wenn er eine Zielsetzung hat.
Ja.
Und weil du dann einfach sagen kannst, das ist jetzt was anderes als ein Weihnachtsmarkt oder was auch immer, sondern du machst ein Event, du hast einfach das Ziel, du möchtest danach, dass die Leute die neuen Postkarten gekauft haben oder was auch immer irgendwie. Aber wie viele Events erleben wir, wo keiner bis zum Ende dir
irgendeine Zielsetzung nennen kann.
Ja.
Ich finde, da fängt es schon an. Und das ist so schade, weil dann kommt auch dieses Gewabere von, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt, das war jetzt gar nicht erfolgreich, hat sich das gelohnt?
Ja.
Aber wie kann ich kann das ja nicht evaluieren, ob sich was lohnt, wo ich nicht weiß, was dabei später rauskommen soll.
Ja, es ist, wenn wir an die Kürze der Vorbereitung von vielen Veranstaltungen und Events denken, ist es eben auch da nicht selbstverständlich, dass gute Arbeit gemacht wird, sondern oft wird halt irgendwie, die Deadline ist da, es muss halt noch fertig werden, auch schon auf Kundenseite. Ne? Die Kunden wissen teilweise gar nicht genau, was sie da so tun, man macht das halt mal so. Ne? Und dann kommt vielleicht noch jemand dazu, der dann ein Bild davon hatte, sagt, ja, so könnte man das machen, wir machen jetzt alles rosa, dabei hatte der Kunde aber das Bild, dass alles grün sein soll und das kommt aber erst hinterher raus, und weil man aneinander vorbeispricht. Und ich finde sowieso, an vielen Stellen muss man viel öfter mal miteinander kommunizieren, also sprechen auch. Ne? Und das ist halt eben leider die Tragik, dass sich oft nicht die Zeit genommen wird, Dinge rund zu machen. Und wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, ne? Ich hatte so ein prägnantes Beispiel war halt, bei einer Ortsbesichtigung war eine Riesenbaustelle, keine Ahnung, irgendwie ein Riesenhochhaus wurde gebaut und wir sollten drumherum die Veranstaltung Gegebenheiten ausloten, planen, was man da so machen kann. Und dann habe ich gesagt zum Kollegen, guck mal, hier sind jetzt 30 temporäre Container. Da sitzen Ingenieure drin, da sitzen CAD-Zeichner drin, da sitzen Projektleiter drin. Immer mit einem Faktor 10, ne, an Menschen. Mhm. Und die planen jetzt dieses eine Gebäude. Und das ist wahrscheinlich auch schon knapp, weil da ganz viel zu entscheiden und zu planen ist. Und wir als Eventmanager sind oft in der Rolle, dass wir noch schnell den Cut-Plan machen, das Projektmanagement machen und das Budget als Einzelperson. Und dann wollen wir noch, wie du sagst, eine Message transportieren, ein Ziel erfinden. Das ist, da passen die Verhältnisse nicht.
Selbstüberschätzung letzten
Genau, Endes. Selbstüberschätzung.
An vielen Stellen, ja.
Weswegen auch Burnout und Stress ja auch wirklich ein Thema ist in der Branche, was oft tabuisiert wird. Oder ne, früher waren wir so die Cowboys und sagst, komm, wir schaffen das alles. Aber manchmal habe ich auch gedacht, wir klopfen uns auf die Schulter, damit wir auch mal irgendwie das Gefühl haben, okay, irgendeiner mag uns. Ne? So, weil es dann doch vielleicht ein bisschen viel schon früher auch war. Ne?
Also meine beiden Kinder, 18 und 31, geben mir das total auf den Weg, dass letzten Endes unsere Gesellschaft einfach diesen Deal aufgekündigt hat. Stress dich, gib alles. Und du kannst richtig was erreichen.
Ja.
Also so diesen Deal unserer Elterngeneration, also wenn ich jetzt auf uns beide schaue,
ja,
praktisch die Großeltern meiner Kinder, wo dann im Endeffekt tatsächlich der Handwerksgeselle irgendwann sein Reihenhaus hatte und irgendwann mal nach Tirol in Urlaub gefahren ist oder was auch immer. Und es ist ja anscheinend immer mehr dann doch der Deal so, Hauptsache man kann sich überhaupt noch eine Mietwohnung in der Großstadt leisten.
Ja.
Aber man soll trotzdem sich total den Arsch aufreißen. Und das passt nicht zusammen.
Also und gleichzeitig heißt das von wegen, wenn junge Generation sagt, wir wollen das nicht so, wie unsere kranken, kaputten Eltern, dann heißt es ja, die wollen ja einfach nicht arbeiten. Und da ist total eine Diskrepanz entstanden über die Jahre, die natürlich auch auf die Eventbranche zurückschlägt. Ja, wer soll die Helfer so teuer bezahlen? Ne? Wer kann sich einen Stundensatz von so und so leisten? Aber wenn man da halt rangeht, arbeiten wir doch vor allem, um zu leben. Und zum Leben braucht es ein gewisses Gehalt, ein gewisses Lebensniveau. Ne? Mhm. Und dann ist da schon was schief, wenn Leute 2, 3 Jobs machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Oder eben angehalten werden, vielleicht noch vom Arbeitgeber, jetzt noch mal richtig reinzuklopfen. Mhm. Tja, ist das dann gesund? Der Arbeitsschutz kann ganz klar sagen an der Stelle, nein, ist nicht gesund. Wir erleben das. Die Krankenkassen und die Berufsgenossenschaften waren seit Jahren davor, dass die Ausfallzahlen durch die Decke gehen. Und bei mir selber war es auch eine schöne Anekdote an der Stelle. Ich habe 2017 meinen Burnout gehabt, 300 Stunden im Monat gearbeitet. Und dann bin ich montags morgens zu meinem Hausarzt gegangen, meiner Hausärztin, und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich schlafe nicht mehr, ich habe Depressionen, ich bin völlig erschöpft. Und er guckte mich an und sagte als erstes, ach komm, Sie haben sich doch abgesprochen, Sie sind heute Morgen der 6.
Ja.
Und das war nicht in der Großstadt, das war im Land. Ne? Ja. Und dann hat sie natürlich das nur scherzhaft gemeint, ne? Aber das war für mich so, okay, ja, da scheint es viel mehr Menschen zu geben, die man zu kämpfen haben. Und warum reden wir nicht darüber? Wem nützt das, dass wir nicht darüber reden? Ne? Also da ist, ja, könnte man jetzt die Umverteilungsdiskussion anstehen, aber das sprengt hier den Rahmen. Ne? Aber es ist nee, genau
die
das,
muss
ne?
man aber ansprechen. Ja. Die muss man ansprechen, ja. Weil es kann doch nicht sein. Es ist auf der einen Seite irgendwie, heißt das irgendwie, die einen überarbeiten sich total, ja. Die anderen wollen aber gar nichts leisten, andere finden keine Jobs. Versuch du mal über 50 eine Festanstellung irgendwo zu kriegen.
Ja, ja. Ich habe einen Kollegen, der hatte da ganz schön mit zu kämpfen. Ja.
Ey, dich will da keiner.
Nee.
Weil du bist im Endeffekt nicht das, was du meines Erachtens bist. Du bist dann jemand, der wirklich, die Kinder sind aus dem Haus, du hast wahnsinnig viel Erfahrung, du bist vielleicht auch total entspannt, weil du irgendwie sagst, ey.
Du hast auch vielleicht mal gelernt, Nein zu sagen.
Ja, ich will jetzt einfach irgendwie noch ein paar Jahre irgendwie cool das machen, was ich eigentlich wirklich kann. Ich finde diese Menschen unglaublich wertvoll und unglaublich interessant.
Schön, ja.
Aber die kommen dann gar nicht mehr vor, denen gibt dann keiner eine Chance.
Ja.
Warum?
Ja, ja, die Warum-Frage muss man sich schon ganz deutlich stellen, da bin ich bei dir. Mhm. Passiert ja auch auf vielen anderen Ebenen, ne, wo wir auch über die Verbandsarbeit, aber auch im Kollegenkreis immer wieder drüber reden. Sag mal, es gibt so die Leute, die akzeptieren eine Diskussion über so diese Themen und es gibt Leute, die blenden die aus. Worüber ich reden will an der Stelle, ist auch ganz klar über Arbeitszeiten. Mhm. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand mal gesagt hat, 8 Stunden Arbeit, das ist so der statistische Mittelwert. Und tatsächlich konnte man auch über die Jahre rauskristallisieren, dass es ein gesundes Maß ist. Mhm. Und wir sind maßlos. Ne? Wenn Arbeitgeberverbände fordern, ja, wir müssen jetzt alle mal richtig ranklopfen, dann stimmt doch was nicht. Ne? Dann passt, reicht das Geld zum Leben nicht mehr, wenn wir eine normal verträgliche Arbeitszeit haben. Mhm. Und ich erinnere mich noch den Aufschrei von einigen Kollegen, von einigen Projekten und Unternehmen, als dann Helfercrews plötzlich gesagt haben, sorry, nach 10 Stunden, wir gehen nach Hause. Mhm. Ja, aber dann wären wir hier nicht fertig. Ja, aber wir gehen jetzt. Mhm. So, weil wir haben Rechte und wir sind morgen auf dem nächsten Job. Mhm. Ne, und ich habe zu meinen Anfangszeiten habe ich ja auch allen Mist mitgemacht, ne, und mein Highlight war tatsächlich irgendwie ein Projekt in Barcelona. Da sind wir, keine Ahnung, abends spät gelandet, mussten dann alles noch ausladen, 3 Uhr nachts, 6 Uhr morgens war Aufbaubeginn, also kaum geschlafen. Dann musste auch ausnahmsweise mal nach der Show direkt wieder abgebaut werden, also wir waren eigentlich nonstop am Rödeln. Da bin ich um 7 Uhr ins Hotel, habe noch geduscht, um 8 Uhr Flughafen, um 10 Uhr bin ich in Dortmund gelandet. Und 20 Kilometer vor Aachen habe ich das Auto angehalten und habe erstmal 2 Stunden im Auto gepennt, weil ich nicht mehr konnte. Und er sagt, okay, wer das geplant hat, der hat einfach überhaupt keine menschengerechten Maßstäbe angeplant. Ne? Eine weitere Übernachtung, kein Thema, dann wäre das ganz easy verkraftbar gewesen. Und da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, machen wir das richtig. Ne? Das ist schon so. Ne?
Da ist ein Beispiel, was ich immer gerne anbringe. Du hast gerade die Gamescom erwähnt. Ich habe das ja lange Jahre lang gemacht, dass ich mich da immer um einen relativ großen Aussteller gekümmert habe. Und wie ich da eingestiegen bin, gab es auch keine Verpflegung. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken, irgendwie sowas. Meistens waren noch nicht mal die Hallentoiletten offen. Du musstest dann irgendwo nach Buxtehude irgendwie, wenn du überhaupt aufs Klo wolltest, irgendwie sowas. Also eigentlich völlig unhaltbare Verhältnisse. Und das mit dem Essen ließ sich super regeln, weil ich irgendwann diese Mauer durchbrochen habe. Mein Auftraggeber wollte das nicht, aber ich habe unseren Kunden angesprochen. Ich habe einfach gesagt, pass mal auf, hier sind gerade 100 Leute, die arbeiten für dich. Die gehen dann mittags, setzen sich die dann ins Auto, um irgendwo eine Currywurst zu essen, sind dann 2 Stunden unterwegs, um sich irgendeinen Scheiß reingezogen zu haben. Ich habe da keinen Pack an. Ich weiß überhaupt nicht, wo sind die, was läuft da, wie auch immer und sowas. Das funktioniert nicht, wenn wir nicht diese Menschen hier vernünftig versorgen.
Ja.
Und das war, ich kann mich an dieses Gespräch total gut erinnern, weil da war dann so, ach stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mach mal einen Vorschlag.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, Co-Catering zu machen. Und wir waren damals auf der Gamescom ziemlich die allerersten, die einfach in der Halle, in der Ecke, einen geilen Caterer hatten, der einfach da vernünftige Verpflegung an den Start gebracht hat. Weil die Leute müssen was essen und die müssen auch was trinken.
Ja. Ja, ja, und der Klassiker ist, dass viele Kunden dann sagen, ja, ist doch jetzt nur einmal. Nee, das ist nicht nur einmal. Wir machen das ganze
Gestern
Jahr.
Gestern war das das Gleiche, morgen wird es wieder
genau,
so sein.
Ja, ja. Ja, ja. Und auch die Gamescom war so ein Beispiel, wo man auch einfach dann mal sagen muss, man kann Dinge anders denken, man muss sich das mal erlauben, das mal zu durchdenken. Alternative bei dir war es das Crew-Catering. Bei uns waren es damals die Arbeitszeiten. Ich habe einen großen Messestand über Jahre begleitet als technischer Leiter und als Oberbeleuchter und hatte dann auch Planungshoheit irgendwann. Und habe gesagt, okay Leute, wir haben jetzt im letzten Jahr haben wir ganz viele 12, 16 Stunden Schichten gemacht, weil die Zeit nicht gereicht hat. So, dann lass uns das doch bitte so machen, dass wir eine Tagschicht und eine kleinere, reduzierte Nachtschicht machen. So, dann können die Nachtschichtleute, die dann um 18 Uhr kommen, können alle Probleme abarbeiten, sind frisch, haben den Kopf frei. Mhm. Der Messebauer hat noch Leute da, wenn er noch Sachen machen will. So, ja, und dann war das Argument, ja, das kostet ja so viel. Und dann sage ich, okay, jetzt gehen wir aber bitte mal hin und gucken mal. Die meisten Techniker kannte ich ja damals. Ich glaube nicht, dass die Leute hier das alles für einen Tagessatz machen. Wenn der Tag 16 Stunden hat, waren das bei mir damals auch 2 Tagessätze. So, wenn ich diesen zweiten Tagessatz nehme und auf jemand anderes verwenden, da kann ich gut mit leben, ich kann gut teilen. Mhm. Na, und Wunder, wir haben das umgesetzt, es war am Ende billiger, weil es plötzlich keine Überstunden mehr gab, keinen Nerv, keine Diskussion. Und wir immer Pufferzeit hatten in dem Projekt für all die unvorhergesehenen Dinge. Aber das ist, manchmal sind da so mentale Hürden drin. Ne? Und das ist natürlich auch ein Aufwand, sich hinzusetzen, das mal in einer Excel-Tabelle darzustellen, sagen, wie machen wir die Schichtplanung? Okay, aber da sind wir wieder bei dem guten Buch. Ein gutes Buch braucht Zeit, bis es geschrieben ist. Ein gutes Projekt auch. Ne?
Aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Das haben wir ja beide auch schon erlebt. Wenn du so eine Situation hast, wie so eine Aufbausituation, und am nächsten Morgen stehen dir auf einmal Leute gegenüber, die sind ausgeschlafen, die erzählen dir, ey, wir waren gestern noch Fußball spielen.
Naja.
Wir waren auf einem Konzert. Ich war gestern im Kino.
Ich habe Zeit mit meinen Kindern verbringen können.
Ey, ich habe ein ganz normales Leben. Weißt du, ich habe meine Akkus sind wieder irgendwie so ein Stück weit aufgepuffert. Irgendwie. Was steht heute an? Wie geht's jetzt weiter? Anstatt, dass du Leute vor dir hast, die irgendwie Sternchen in den Augen haben und irgendwie nicht wissen, wie sie irgendwie durchkommen sollen.
Und das waren ein Stück weit alles prägende Erfahrungen, auch bei mir. Ne? Ich habe nach dem Bizarre-Festival habe ich irgendwie, keine Ahnung, 48 Stunden am Stück gearbeitet, bin nach Hause gekommen und bin beim Duschen eingeschlafen. Das ist mir noch nie passiert. Und dann bin ich umgefallen, habe mir die Schienbeine hart aufgehauen und so, weil ich so müde war, dass ich einfach beim Duschen eingeschlafen bin. Und das ist so, okay, das kann ja nicht der Maßstab sein. Ne? Klar hat man es damals gemacht, man war jung und brauchte das Geld irgendwo, ne? Oder auch nicht, man war halt eben unterwegs. Ne? Und das ist immer wieder ein Thema, was wir... Wir haben uns jetzt an vielen Ecken und Enden auch nicht zuletzt durch die Verbandsarbeit in der Branche professionalisiert. Wir sind zu einer Industrie geworden und so dürfen wir uns auch, glaube ich, bezeichnen. Wir sind ein professioneller Industriezweig. Und dazu gehört eben auch, auf menschengerechtes Arbeiten zu achten und eben auch vernünftige Standards zu finden für das, was nicht so kreativ sein muss. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, das immer wieder zu thematisieren, auch bei den Kunden. Einfach mal zu sagen, okay, sie können das machen zum Preis X, zum Preis Y, gibt es aber nur das.
Ja, das ist ja dieses magische Dreieck aus Zeit, Budget und Qualität.
Genau.
Wo ja dann gerne die Agentur eine Präsentation rund um dieses Dreieck aufbaut, im Sinne von, hier kriegt ihr alles. Es kostet nichts, wird sofort fertig und ist fantastisch.
Ja.
Aber wie wir alle wissen, das geht halt nicht.
Das geht halt nicht.
Du kannst nur zwei davon haben. Also.
Naja, und da müssen wir ehrlicher zu uns sein. Ne? Und dann schaffen wir es auch, ehrlicher zu den Kunden zu sein. Ne? Wir haben... Ja, ich habe das in der Anfangsphase unserer Unternehmung, tatsächlich habe ich da lange drüber gegrübelt, ich habe mehr Aufträge oder Anfragen abgelehnt, als wir angenommen haben, weil ich gesagt habe, ich sehe keine Basis für eine Zusammenarbeit, weil wir schon am Anfang kein Kommunikationslevel finden, keinen Austausch über genau diese Themen, über die wir jetzt reden und sagen, wie wollen wir das angehen. Und dann ist unsere Arbeit kein Mehrwert, sondern es ist nur quasi ja, Zettel erstellen, von denen wir nicht wissen, was daraus wird. Und naja, das macht einen jetzt nicht unbedingt populär. Man gewinnt dann vielleicht auch einen Ruf, wenn man sagt, okay, ich habe schon mehr Projekte abgelehnt als angenommen. Aber ich sage mal so, solange wir damit noch Geld verdienen und das Gehalt auf dem Konto ist, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir haben für dieses Jahr zum Beispiel die Planung abgeschlossen. Wir können keine Projekte mehr annehmen. So, ne? Und also Authentizität ist an der Stelle manchmal auch wichtig. Auch das qualitative Nein zu Sachen, die... Ja, wo die Menschen nicht ehrlich zu sich sind. Ne? Das ist ein bisschen ein Thema in unserer Branche. Ja.
Klasse. Ja. Möchtest du, bevor wir die Zeitachse komplett zurückspulen, weil ich will natürlich auch noch mal ein bisschen was hören aus deiner Historie, das gehört hier einfach zwingend dazu, möchtest du zu deiner aktuellen Positionierung, zu der ganzen Company-Geschichte noch was loswerden gerade?
Ja, ein Aspekt, den ich schon öfter auch erwähnt habe, den ich für mich persönlich als auch wirklich erfüllend empfunden habe, ist einerseits sich selber als Unternehmer zu begreifen, sagen, ich unternehme etwas. Mhm. Und andererseits aber auch sich tatsächlich konkret damit auseinanderzusetzen, was sind meine Werte. Mhm. Wir haben uns da mit meinem Kollegen haben uns 3 Tage eingeschlossen in Hamburg bei lieben mittlerweile Freunden von uns, die Unternehmenscoaching machen. Und haben uns damit beschäftigt. Und das war total schön, sich einfach mal zu sagen, wofür stehen wir? Was ist uns wichtig? Ne? Mhm. Und da kann ich immer wieder nur Werbung für machen, weil darüber findet man viel Anknüpfungspunkte, zu sagen, okay, wir arbeiten, wir sind ja auch wertvoll in unserer Arbeit. Mhm. Wertschätzung ist ja auch ein ganz schwieriges Thema in unserer Branche. Und dann auch zu sagen, okay, das stärkt mir den Rücken und gibt mir auch ganz viel Antrieb für meine Arbeit. Wir wollen tatsächlich was verändern.
Ja. Sehr schön. Passt, finde ich, auch perfekt zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ein Event ohne Ziel ist irgendwo auch einfach verloren auf dem Ozean unterwegs. Und so ist es für ein Unternehmen auch ganz, ganz wichtig, sich einfach Ziele zu setzen. Und das sind ja Werte letzten Endes dann auch.
Ja.
Schön.
So haben wir uns ja letztendlich auch ein bisschen indirekt gefunden über die Weiten des Internets, dass da ähnliche Vorstellungen waren. Ne?
Mhm. Ja. Das war lustig jetzt die letzten Monate, dass wir eigentlich immer wieder irgendwie, man liest was voneinander und denkt sich dann so, ah ja, okay, der andere scheint da auch Positionen zu vertreten, die einem auch entsprechen und für einen halt auch einen Wert haben.
Ja, absolut. Schön.
Klasse. Drum springen wir jetzt mal zurück, weil es mich einfach auch immer persönlich total interessiert. Da war ein Bizarre-Festival gerade Thema, da waren Pharma-Jobs ein Thema, da war die Gamescom ein Thema. Wie bist du denn ursprünglich eigentlich, du warst ja sicherlich irgendwann auch auf der Schulbank, wie ging es denn dann bis zum ersten Flightcase, was du aus irgendeinem LKW in Empfang genommen hast?
Ja, wie so oft war Alkohol im Spiel, ne? Aber ich habe nach dem Abi, weil ich nicht zum Bund oder zum Zivi musste, meine beiden Brüder haben ihren Dienst da geleistet, da war ich dann freigestellt, da habe ich relativ schnell einfach in Aachen angefangen zu studieren und habe in einem coolen Studentenwohnheim gewohnt mit, was so im Prinzip so eine 24-Leute-WG war, selbstverwaltet. Und da gab es dann auch die Menschen, die irgendwie Veranstaltungstechnik gemacht haben und gesagt, hier kannst du mal mit anpacken, Kiste Bier, freier Eintritt. So fing das an. Ne? Und ich werde nie vergessen, den furchtbaren Theatersaal in Aachen, 2 Etagen nach oben. Da gab es keinen Aufzug und wir haben irgendwie 100 Kilo Amprex die Stufen hochgetragen zu viert und das einmal rauf und dann abends wieder runter. Das war so der Einstieg. Naja, und letztendlich habe ich dann irgendwann, bin ich dadurch hervorgestochen, dass ich ein Kabel richtig rum einstecken konnte und war dann relativ schnell zum Techniker ernannt in der Garagenfirma und habe dann so da meinen Weg angefangen. Ne? Mhm. Das war immer so ein bisschen nebenbei vom Studium, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, du musst dich jetzt ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen, studierst du noch oder nicht? Habe dann tatsächlich nochmal ein Semester Bauingenieurwesen, habe ich damals studiert, mich knallhart darauf fokussiert, Bauingenieurwesen zu lernen und bin immer noch durch die Klausuren durchgefallen. Ließ nur 2 Möglichkeiten zu, entweder es ist nicht meins oder ich bin einfach zu blöd dafür. Ich habe mich dann mit den Ersteren abgefunden, es ist nicht meins. Und habe dann gesagt, gut, dann mache ich mich selbstständig. Und ich muss zugeben, ich wusste damals nicht, das ist auch ein Riesenproblem gewesen, auf was ich mich da wirklich einlasse. Ne? 20 Mark damals Gewerbeanmeldung. Und los ging's. Kein Beratungsgespräch, Altersvorsorge war ja irgendwie. Und so hatte das im Endeffekt zur Folge, dass ich 15 Jahre quasi keine Altersvorsorge betrieben habe, weil ich das einfach nicht auf dem Schirm hatte, muss man sagen. Ja, blöd. Aber das ist ein Problem, glaube ich, für viele auch heute noch. Du hattest es, glaube ich, auch in der Corona-Zeit mal als Thema. Ne? Das ist für viele ein Thema geworden plötzlich. Ne? Und aber ich habe eine gute Zeit gab es, hat Spaß gemacht, viele nette Menschen kennengelernt, habe mich immer weiterentwickelt über verschiedene Sachen. In Aachen natürlich viel Karneval mitgemacht, zwangsläufig. Das CAIO in Aachen, dieses Pferde-Event und solche Dinge.
Ja, wir sind jetzt gerade hier noch mal ein klein bisschen im Gebäude rumgelaufen, um nach einer Alternative zu gucken, weil in dem Moment, wo der Florian erwähnt hat, dass er mal Bauingenieur werden wollte, hat die Truppe da draußen entschieden, alle Maschinen
Jetzt hören sie wieder auf. Ja, das ist das.
Sehr schön. Du schaust streng aus dem Fenster und schon hören die auf. Also du hättest auch Polier werden können.
Ja, ich glaube, ne, auf dem Areal Böller wird... nicht. Das habe ich so hier.
Das lasse ich jetzt aber einfach drinnen.
Ja, okay. Jetzt kommt alles zusammen. Ne?
Also, wir waren gerade in Aachen, wir waren bei deinem Bauingenieurstudium und weiter geht's.
Genau, wir verschnaufen. Das ist halt auch ein Stück weit live, sage ich jetzt mal.
Absolut. Ne?
Wir nehmen es mit Humor. Genau, ja. Studium habe ich dann irgendwann an den Nagel gehängt und mich so ein bisschen auf das Abenteuer Selbstständigkeit eingelassen. Und verschiedenste Stationen, ne? Also erst viel in Aachen, dann wurde das immer überregionaler. Tolle Kollegen damals gehabt, mit denen man dann sich ja auch quasi weiterempfohlen hat, gegenseitig in Projekte gekommen. Und ich glaube, ich kriege es chronologisch gar nicht mehr alles so richtig auf die Reihe, aber ein Schlüssel war dann, irgendwann habe ich mit meinem lieben Freund Martin Konrad aus Aachen, haben wir 2003, wir hatten ein paar Mal zusammen gearbeitet. Und er meinte, ey, ich will diese Fachkraft machen. Ich so, was ist denn das, diese Fachkraft? Ja, da kannst du so eine Prüfung machen. Dann hat er mich irgendwie so ein bisschen zu überredet. Dann hatte ich das gar nicht so richtig am Schirm. Und dann haben wir uns angemeldet für die externen Prüfungen zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Er hatte damals Schmied gelernt, ich zu der das halt nix. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Und haben dann auch festgestellt, okay, der theoretische Teil, das war machbar. Als praktische Prüfung, das war damals richtig schön, haben wir die Prüfer, glaube ich, sprachlos gemacht, indem wir eine Timecode-Show gemacht haben, zusammen. Zur Präsentation eines Bobby-Cars. Ich glaube sogar noch mit kinetischen Elementen und ich habe ein 5.1 Sounddesign dafür gemacht. Das war unsere Fachkraftsprüfung und die Prüfer waren wirklich okay, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als nötig, aber sehr gut. Und wir haben uns einfach einen Spaß draus gemacht. Ne? Wir konnten das und haben das dann gemacht. Und so habe ich dann eben, ja, im Prinzip ging da so mein Lernweg auch los. Habe ich gemerkt, okay, man kann sich auch weiterbilden in der Branche, ohne ein Studium natürlich, ne, ohne jetzt irgendwo sich eine Anstellung zu geben. Ein paar Jahre später kam dann die Idee auf, den Meister zu machen. Und dann habe ich mich damit informiert, habe mich dann bei der DEA gemeldet und bin dann in die legendäre Männer-WG in Hannover gezogen, wo ich den Daniel Müller kennengelernt habe. Wir waren zusammen in der Meisterschule, haben so einen 4-Monats-Kurs gemacht und haben in der Dachgeschossetage bei wirklich komischen Menschen gewohnt, wo wir so Familienanschluss hatten. Das war eine ganz interessante Zeit, aber letztendlich ist darüber auch schon was hängen geblieben, weil wir uns darüber verstanden haben, okay, wir wollen das eigentlich richtig machen hier, was wir in der Meisterschule lernen. Das war ja noch so ein bisschen, auch 2013 war das, da war auch ja noch vieles nicht endgültig spruchreif in der Veranstaltungsausbildungsbranche, sodass wir auch vieles mal erstmal lernen mussten. Wie kann man das denn machen? Ne? Ich bin aus der Meisterschule eigentlich mit mehr Fragen rausgegangen als mit Antworten, aber das war was Gutes, weil es eben auch ein Teil der Tätigkeit war, dann sich damit zu beschäftigen. Was mache ich denn hier eigentlich? Lese ich mich mal ein? Ne? Naja, und von den Projekten her kamen immer mehr neue Sachen dazu. Viel große Messeauftritte. Dann habe ich schon viel damals mit dem Jens Krause gearbeitet und wir haben große Incentives gemacht, einige berühmt-berüchtigte Fressnapf-Veranstaltungen und dann wurde es auch noch ein bisschen internationaler, habe ich mehr in der Schweiz gearbeitet, dann auch als Meister teilweise.
Warst du mal bei Winkler fest?
Nee, ich habe für Winkler viel gearbeitet, da gab es dann irgendwann so eine Connection. Ich stand irgendwie beim lieben Jens Hehner im roten Büchlein. Schlimm war immer, wenn man im schwarzen Büchlein stand, dann wurde man nicht mehr gebucht, aber im roten Büchlein war gut. Und so kam ich dann halt auf ja, diverse größere Projekte, die wir in der Schweiz gemacht haben. Autosalon in Genf, haben wir ein paar Jahre gefroren. Auch wieder so ein Ding, ne? Warum ist es nicht möglich, das irgendwie hinzukriegen, dass es Ladezeiten bekommt? Ne? Stattdessen arbeitet man bei minus 10 Grad am offenen Hallentor und hängt Lampen auf. Puh, schwierige Zeit damals gewesen. Ne? War nicht besonders.
Ich war mal im Autosalon und da hatten wir unser Hotel auf der anderen Seite vom See. Da warst du irgendwie jeden Tag 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Irgendwie, das heißt, du warst schon 4 Stunden im Endeffekt unterwegs, um dann da deine 16-Stunden-Tage zu beginnen. Irgendwie, also.
Ja. Ja, und das waren halt alles spannende Projekte, aber manchmal auch ein bisschen strange. Wir waren irgendwie dann mal 2 Monate auf der IAA, das habe ich nicht so oft gemacht, aber wo ich dann auch gefragt habe, okay, das kann es jetzt aber irgendwie nicht sein, dass wir jetzt 9, 10 Stunden arbeiten und dann abends 3 Stunden in der Hotelbar sitzen. Da muss doch irgendwie auch noch mehr sein, auch ein Leben stattfinden. Ne? Aber das war so, was ich meinte mit, ne? Irgendwie waren da auch viele Cowboys dabei, für die das so die Welt war. Ja, ich habe da immer wieder mit ein bisschen zu hadern gehabt und gedacht, okay, muss auch anders gehen. Naja, aber das waren halt so, wie die Welt dann halt damals auch so war teilweise. Ne? Man hat halt das zusammen gemacht, ne? Und war unterwegs und waren auch gute Freundschaften dabei unter den Kollegen. Und ja, was ich nie so viel gemacht habe, war Rock'n'Roll und Touring. Das hat mich, ich habe mal einmal mit Slayer eine Tour gemacht, das hat mir gereicht, gefühlt. ich fand das eher irritierend, das war nicht so meine Welt. Aber ja, das ist auch ein Aspekt der Branche. Und letztendlich bin ich irgendwann dann, ja, ich glaube auch direkt nach der Meisterschule, ich sagte gerade chronologisch, muss ich mal so ein bisschen kramen, wie es so war, aber direkt nach der Meisterschule war ich dann ein Jahr in einer Festanstellung und bin dann in die Agentur gewechselt. Und das war eine sehr intensive Zeit. Am Anfang viel mit dem Jens Krause und dann aber auch mit den Vantage-Leuten in Basel gearbeitet. Und da war halt der Schwerpunkt eben Pharma-Meetings weltweit, europaweit, so dass ich am Ende des Tages schon in Europa, glaube ich, jede Hauptstadt, jeden Flughafen und irgendein Hotel mal gesehen habe. Mhm. Ich habe damals erschreckend festgestellt, dass die Anreise vom Flughafen zum Hotel fast überall gleich aussieht. Mhm. Ja, ist nur, im Süden ist es ein bisschen trockener, aber der Weg ist irgendwie immer so der gleiche. Ne, und aber es war eine gute Zeit. Wir haben mal spannende Dinger gemacht. Man hat natürlich viel auch aus dieser Business-Welt damals so mitgenommen. Ne? Das fand ich schon auch beeindruckend. Und haben halt eben in Hotels, Konferenzen, Meetings gemacht. Und da habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet, bis ich dann irgendwann Senior-Projektleiter für die großen Dinger war. Mhm. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Ne? Dann irgendwie große Tagungen zu machen mit 4 Plenaries und irgendwie über 50 Breakout-Räumen, 4 Tage Back-to-Back und das Flawless abzuliefern, das war schon das gute Buch, was wir damals geschrieben haben. Es hat Spaß gemacht, auch die Kommunikation mit vielen englischen Agenturen und eben so auf Augenhöhe. Das fand ich wirklich beeindruckend in der Zeit. Die haben uns ernst genommen. Wir waren nicht immer nur die blöden Techniker oder die nötigen Menschen, um das irgendwie machen zu können, sondern das war von Anfang an Augenhöhe, auch mit Leuten, die irgendwie 100.000 mehr verdienen im Jahr als ich. Das hat Spaß gemacht. Wurde aber dann halt eben auch eine sehr stressige Zeit, sodass ich dann irgendwann einen Cut machen musste. Eben diese Burnout-Phase kam dann auch, weil es einfach zu viel war, wo ich auch selber nicht gut auf mich geachtet habe. Und das war aber auch eine ganz inspirierende Erfahrung, über die ich auch immer sehr offen rede. Ne? Mhm. Manche Leute wollen das gar nicht so. Auch über Depressionen in der Branche muss man, glaube ich, viel öfter reden. Mhm. Weil für mich war der Schlüssel ist eben selber zu entscheiden und sagen, okay, ich kann nicht mehr. Ich sage das jetzt ganz offen und lege alle Karten auf den Tisch und dann auch festzustellen, okay, wir leben in Deutschland. Da gibt es eine Krankenversicherung, die kümmert sich. Mhm. Der Arzt sagt, Sie müssen nicht zum Zeitpunkt X wieder arbeiten. Mhm. Sie müssen jetzt gesund werden. Das ist ein anderer Aspekt.
Ja.
Und in dieses Netz fallen zu können, weil krankenversichert war ich ja. Und dann auch den Rückhalt zu erleben von Leuten, die das akzeptieren, die auch helfen und dann sich selber daran zu entwickeln. Ja. Ich würde mir wünschen, wir sind bei dem Beispiel Prävention, dass nicht jeder die Erfahrung selber machen muss, aber ich glaube, jeder, der diese Erfahrung mal gemacht hat, kann unterstreichen, dass das auch was Positives sein kann. Um auf sich selbst zu achten und sich weiterzuentwickeln. Und das war immer so mein Lifelong Learning Ding so ein bisschen an der Stelle. Genau, 2017 hatte ich auch noch die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht. Da fing das los, dass ich mich auf den Bereich Arbeitsschutz, da ging das los, spezialisieren wollte. Ja, dann kamen zig weitere Fortbildungen noch dazu. Sigeco, Veranstaltungsleiter und so kam aus dieser Agenturwelt dann irgendwann die Idee, okay, das ist mir zu zweigleisig, kann ich Projektleitung und Veranstaltungssicherheit machen. Ich spezialisiere mich auf den Bereich. Dann habe ich mich 2019, ein halbes Jahr nachdem meine Zwillinge auf die Welt gekommen waren, wieder selbstständig gemacht. Das war jetzt nicht unbedingt die nervenschonendste Entscheidung, zu gründen, Kinder und naja. Aber es hat geklappt und es hat auch geklappt, weil wir immer mit Augenhöhe mit uns umgegangen sind. Ne? Auch mit der Firma zu gründen, zu sagen, okay, langsam. Das war in den letzten Jahren war das immer so ein wichtiger Satz, den ich mich immer wieder zurückbringen besinnen muss, ist, geh langsam, wenn du es eilig hast. Mach's in Ruhe. Dann wird's was. Ne? Und jetzt sind wir spezialisiert oder ich auch eben sehr spezialisiert auf das Thema Veranstaltungssicherheit. Und das hat auch gut getan. Viele machen das so ein bisschen nebenbei, einfach weil es auch geübte Praxis ist. Mhm. Aber es ist schon gut, wenn man sich auf so ein komplexes Thema auch spezialisieren kann.
Ich möchte jetzt erstmal Danke sagen, weil dieses Danke geht jetzt ganz klar für deine Offenheit. Erstens Burnout, zweitens Depression. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil wir sind ja so eine Superman Gesellschaft immer noch, das haben, glaube ich, hat die Generation vor uns ganz massiv mit auf den Weg gegeben, bloß keine Schwächen, bloß keine Angriffspunkte geben, das wird irgendwann gegen dich genutzt, es gibt dann irgendwelche Promis, die sich umbringen und dann ganz kurz kocht das wieder hoch, aber letzten Endes so richtig geändert hat meines Erachtens sich nicht grundsätzlich was. Also dass man jetzt, also bei mir ist es so, ich mache gerade eine Therapie, ich habe zweimal die Woche eine Stunde Psychotherapie, ich kommuniziere das relativ offen, dass ich einfach auch sage, so von wegen, nee, da muss ich um 15 Uhr einfach sein. Das ist mir wahnsinnig wichtig und das richte ich auch so ein und das funktioniert auch in 95% der Fälle irgendwie. Aber auch das ist ja immer noch ein neues Ding, dass man irgendwie auch sagt, irgendwie sowas, okay, man kümmert sich da aktuell aktiv um sich selber.
Ja.
Und deswegen danke dafür. Das ist auch eine Vorbildfunktion, die du dann einnimmst, indem du das ansprichst.
Danke dir. Wir hatten das Thema ganz häufig in Dialogen darüber. Viele Leute rennen ins Fitnessstudio, weil sie merken, sie müssen was für den Körper tun. Aber wir sind gar nicht in der Lage, diesen Transformationsschritt zu machen. Wir müssen auch mal was für unseren Kopf tun. Mhm. Und das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal schon sehr viel mehr, als nur mal eine Meditations-App zu benutzen. Und ein Aspekt, wo bei mir, ich habe auch jetzt insgesamt 15 Jahre verschiedenste Therapiewege beschritten, ich nenne das immer so meine Reise, sich auch konstant weiterzuentwickeln. Das war immer unterschiedlich, das war nie so, hat mich immer total gestresst, weil das nie nach einer Checkliste ging. Mein Gott, na, da sind ganz andere Sachen bei rausgekommen, von denen man gar nicht selber ahnt, aber das macht ja einen guten Therapeuten auch aus. Ne? So mal einen Satz zu sagen und dann stehst du da, okay, ja, ich müsste das vielleicht meinen inneren Monolog nochmal hinterfragen. Ne? Und das hilft bei dem Thema, was wir vorhin hatten, bei Kommunikation. Ich glaube, man wird sehr viel authentischer, wenn man gelernt hat, mit sich selber wertfreier umzugehen, achtsamer umzugehen. Mhm. Das klingt in der heutigen Zeit auch ein bisschen wie so Modeworte, aber ich kann nur sagen, wenn man das tatsächlich verinnerlicht, ist das sehr, sehr wesentlich. Mhm. Und wir haben in unseren Gesprächen haben wir sehr oft die Tiefe dahingehend zu sagen, okay, das Fachliche ist eins. Aber was braucht jetzt mein Gegenüber, damit es nachvollziehen kann, wo ich bin? Mhm. Was ist vielleicht auch der wahre Grund für ein Problem? Und das kann man auch über solche Wege lernen, weil tatsächlich ist es nichts, was uns mitgegeben wurde. Und du hattest es auch als Beispiel, unsere Eltern konnten das nicht. Also meine Eltern waren Kriegskinder, die sind 10 Jahre alt gewesen, als der Krieg vorbei war. Die haben Eindrücke mitgenommen, die nur dafür gesorgt haben, dass sie nicht reden. Mhm. Und auch nicht reden können. Mhm. So, und jetzt sind wir in einer neuen Freiheit, in einer neuen Welt, wo ich es als großen Wert erachte, dass wir das können. Wir können darüber reden, wir müssen darüber reden. Weil sonst frisst uns das auf. Mhm. Wenn man immer nur mit sich selber redet, weiß man die Antworten ja schon.
Aber wir sind umgeben von unglaublich vielen PolitikerInnen, die ja alles dafür tun, dass möglichst immer noch irgendwo nicht zu machen oder irgendwie, also wenn ich mir diesen Konservativismus, diese reaktionären Tendenzen anschaue, ich finde das unglaublich. Also was da dann teilweise Menschen, die deutlich jünger sind als wir, auf einmal rauskramen, um da irgendwelche Menschenbilder oder sowas aufzutun. Und das ist ja... Ah. Führt hier viel zu weit. Das führt,
führt hier viel zu weit, aber es ist tatsächlich, wenn man selber einen Weg beschritten hat und sich damit zu beschäftigen. Ich habe das ganz, ganz plakativ mal in einem Satz festhalten können von einer Therapeutin, mit der wir gearbeitet haben. Ich war 2 Wochen in einer Kommune, das war die craziest, verrückteste Erfahrung, die ich je machen konnte, aber ich bin da auf Empfehlung eines guten Freundes hin und habe 2 Wochen in der Kommune ohne Handy gelebt. Das war so eine Osho-Kommune, kann man alles drüber diskutieren, was man will, aber es war eine geile Erfahrung. der Tag hatte komplett Struktur, es gab immer was, es gab Programm, es gab Arbeit. Du hattest gar keine Chance, irgendwie dich nicht in Interaktion zu befinden. Das war Absicht. Ne? Mhm. Und da ging es ganz viel um emotionales Heilen und so Themen. Und eine Therapeutin hat einen Satz gesagt, die Welt braucht viel, viel mehr Heiler. Mhm. So viele Menschen sind verletzt in ihrem Innern, kommen mit der Komplexität nicht mehr klar. Und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage, aber ich meine das ganz ernst. Viele von diesen Politikern, die wir nicht verstehen, von Machtpositionen, die wir nicht nachvollziehen können, sind da an einem Punkt, wo man sagt, eigentlich müssen die vielleicht mal in den Arm genommen werden. Mhm. Und das meine ich auch so, wie ich das sage, weil das tatsächlich ein Thema ist, wir erleben Politik in einer ganz anderen Welt, die nichts mit der Realität zu tun hat, weil das da um ganz andere Befindlichkeiten geht. Insofern offenes Sprechen ist wertvoll, finde ich super. Und finde auch schön, dass das hier so in der Atmosphäre so klappt. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer nicht uninteressant ist. Ja.
Ich hoffe, dass für die Zuhörer das okay war, dass wir hier unglaublich viel Lärmbelästigung leider hatten. Aber ich habe nicht den Punkt gehabt, hier in unserem Gespräch irgendwann auf Pause zu drücken und zu sagen, wir gehen jetzt wirklich woanders hin. Dazu war es zu spannend und zu nett und das kriegen wir irgendwie hin. Und ihr habt bitte Verständnis dafür. Das ließ sich jetzt nicht anders machen, weil sonst hätten wir das so nicht machen können.
Ja.
Lieber Florian, ein Hinweis ganz kurz. Du hast den Jens Krause erwähnt, du hast den Falco Zanini erwähnt, beides unglaublich tolle Kollegen, die auch hier eigene Folgen beim Erntehelfer haben. Also bitte unbedingt mal in die Archive reingehen. Auch extrem hörenswert, was die Kollegen so über sich erzählen und über alles. Und dir wirklich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein konnte und für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass das so mit uns beiden hier geklappt hat. Sehr schön.
Zum Abschluss noch mal einmal der Landeanflug auf Düsseldorf.
Der Düsseldorfer Flughafen, ja. Da gibt es die Anekdote hier, dass das während einer Veranstaltung passierte und die Kundin im wütenden Tonfall zur Projektleiterin sagte, sie müsse das jetzt sofort abstellen, das geht so nicht. Und die hat dann einfach nur ganz trocken gesagt, alles klar, ich rufe beim Tower an.
Ja, sehr schön. Hast du die Nummer?
Ja, nur vertraulich natürlich. Ah, okay. Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.